Guten Morgen zusammen. Ich bin Jonas. Ich habe den Eindruck, alle Gesichter vielleicht schon mal gesehen zu haben. Ich glaube, ich bin jetzt das dritte oder vierte Mal hier, komme zu euch aus Erkrath. Da wohne ich jetzt seit 3 Jahren mit meiner Frau und habe am IGW studiert. Deswegen kenne ich Sandra und Tobi. Darüber ist die Verbindung zu euch entstanden und freue mich dann eben jetzt auch schon einige Male bei euch gewesen sein zu dürfen und auch heute wieder hier zu sein. Ich möchte einsteigen mit einem Gedanken oder einem Satz, dem, glaube ich, wahrscheinlich sehr viele in diesem Raum hier zustimmen. Ja, Gott ist allgegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig. Ich mag das ganz gerne oder beziehungsweise auch durch das Theologiestudium ist mir das begegnet, dass es doch auf jeden Fall auch zu allen Gedanken, die man so in der christlichen Theologie haben kann, auch irgendwie oft immer wieder spannende Fragen gibt, die man stellen kann. Ja, Theologiestudium muss ja oft Fragen stellen und deswegen möchte ich auch ein paar Fragen an uns heute mal stellen. Gott ist allgegenwärtig. Wie kann man das behaupten in einer Zeit, die geprägt ist von echt einigen grausamen Kriegen? Wie kann man behaupten, dass Gott allgegenwärtig ist in einer Zeit, wo wir, wenn wir die Nachrichten gucken, echt unglaubliche Geschichten sehen von Ungerechtigkeit, von Unsicherheiten, wo wir uns gerade in einer Zeit befinden von Machtneuordnung, wo irgendwie vieles irgendwie so gottlos zu sein scheint. Wie kann man da behaupten, dass Gott allgegenwärtig ist? Oder wie kann man Gott behaupten, dass Gott allgegenwärtig ist in einer Zeit, wo wir sagen, in der Zeit der Säkularisierung, ja, wo wir davon sprechen, dass irgendwie Gott aus der Gesellschaft ausgeklammert worden ist, ja, vielleicht durch die Wissenschaft oder wie auch immer, wo wir die Erfahrung machen, Gott wird irgendwie von der Gesellschaft an den Rand gedrängt oder keiner interessiert sich mehr in der Gesellschaft für Gott. Wie können wir da davon sprechen, dass Gott trotzdem allgegenwärtig ist? Oder wie können wir behaupten, vielleicht auch ganz persönlich, ja, dass Gott allgegenwärtig ist, wenn du vielleicht schon Erfahrung gemacht hast in deinem Leben, wo diese Frage aufgekommen ist, Gott, wo bist du eigentlich? Ja, ich würde das vielleicht mal als so ein bisschen so Höllenerfahrung im Diesseits nennen, ja, wo wir Erfahrung gemacht haben, wenn man in der Umgangssprache sagen würde, manchmal, ja, ich bin wie durch die Hölle gegangen. Ja, wie kann man behaupten, dass Gott gegenwärtig ist, wenn wir so Erfahrung machen, also Erfahrung haben in unserem Leben von vielleicht Verlusten, von lieben Angehörigen, wie kann man behaupten, dass Gott allgegenwärtig ist in Erfahrung von vielleicht Missbrauch, von persönlichen Krisen, von schweren Diagnosen, von Krankheiten? Und vielleicht noch auch ein letzter Punkt, wie kann man behaupten, dass Gott allgegenwärtig ist, vielleicht auch im Angesicht von einer Lehre, von der von einer Hölle spricht, ja, wo wir davon ausgehen, dass es irgendwie doch vielleicht einen Ort geben müsste oder geben soll, der durch Gottes Ferne gerade definiert wird. Wie kann man das zusammenbringen, dass wir trotzdem behaupten, dass Gott allgegenwärtig ist? Ja, weil das ist ja auch keine kleine Aussage, glaube ich, in der christlichen Theologie und in unserem Glauben. Ja, dass Gott allgegenwärtig ist, zum Beispiel in der Dornbusch-Geschichte wird das ausgedrückt, ja, mit dem Namen Gottes, den wir dort finden. Und da geht es ja nicht nur um irgendwie einen Rufnamen, ja, wo Gott sich dem Mose im Dornbusch vorstellt, sondern es geht um einen Wesensnamen, ja, wo Gott sich Mose vorstellt als der Jahwe-Gott, als der JHWH, als der Ich bin, der ich bin. Ja, oder der Philosoph Martin Buber hat das ganz spannend übersetzt. Er sagt, ich bin der Seiende, kann man auch ausdrücken mit dem Namen Ich bin, der Ich bin da. Ja, das ist vielleicht für uns leichter zugänglich. Gott stellt sich uns vor als der, der da ist, als der, der ist. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage über Gott. Ja, Gott ist der, der da ist. Wenn Gott nicht mehr da ist, dann wäre er nicht Gott. Und ich möchte uns heute eine Verbindung zeigen, die für mich wichtig geworden ist in den letzten Monaten, wie man diese Spannung zusammenbringen kann. Ja, von dieser Hoffnung darauf, dass Gott allgegenwärtig ist, dass Gott da ist auf der einen Seite, aber auch den Erfahrungen, wo wir Erfahrung machen, die Welt ist irgendwie gottlos oder gottlose Erfahrungen in unserem Leben machen, auf der anderen Seite. Ich habe euch beim letzten Mal, als ich da bin, eigentlich auch schon so eine Verbindung mitgebracht, mit dem Verständnis davon, dass ich glaube, Energie eine Form von Gottes Gegenwart sein kann, die auch beides verbinden kann. Aber heute hat Tobi schon gesagt, möchte ich mit euch über das Kreuz sprechen, was ihr auch hier vorne hängen habt, wo ich glaube, das Kreuz kann eine Verbindung sein, davon zu sprechen, dass Gott tatsächlich der Gott ist, der da ist, der in jeden Moment, in jeden Tiefpunkt des Lebens gekommen ist. Und ich wurde da inspiriert in den letzten Monaten von unter anderem Jürgen Moltmann, Martin Thomas, wenn das jemand vertiefen will, die Gedanken, die gleich kommen, gibt gute oder spannende Podcasts und Bücher, die ich da euch empfehlen kann. Und diese beiden Theologen, Martin Thomas, Jürgen Moltmann, sprechen davon, dass Gott sich zeigt am Kreuz. Gott zeigt sich am Kreuz und durchlebt am Kreuz selbst die Erfahrung von Gottverlassenheit. Ja, sie sprechen von dem gottverlassenen Gott. Dieses Paradoxon, das könnt ihr euch in den nächsten Minuten noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, was das bedeuten kann. Der gottverlassene Gott, der sich am Kreuz zeigt. Und sie sagen, oder sie bringen es auf den Punkt, ja, dass Gott sich am Kreuz zeigt, in quasi einer Höllenerfahrung, in dieser Grausamkeit des Kreuzes, und Gott kommt in dieses oder kommt in diese grausame Erfahrung am Kreuz und zeigt sich umso mehr damit, ja, dass Gott ein Gott ist, der da ist, dass Gott ein Gott ist, der selbst diese Erfahrung durchlebt von Gottverlassenheit, Gott ein Gott ist, der die Erfahrung durchlebt von Leid, von Sterben, von den tiefsten Tiefpunkten des menschlichen Lebens, die wir uns so vorstellen können. Das Kreuz zeigt, dass Gott genau auch da ist in diesem Moment. Ja, und das ist mein, was ich gleich noch ein bisschen vertiefen will, was, glaube ich, der große Gewinn ist von diesem Blick auf den gottverlassenen Gott am Kreuz. Ja, dass, wenn das nämlich stimmt, ja, dass Gott ein Gott ist, der auch an diesem Kreuz hängt, ja, der auch in diesen unfassbar grausamen Momenten sich gezeigt hat, dann kann es auch ein Gott sein, der sich auch in meinen persönlichen, vielleicht Höllenmomenten zeigt, ja, in meinen persönlichen grausamen Erfahrungen, die ich im Alter kenne, wo ich an Tiefpunkten des Lebens stehe, die aber auch ein Ort sind, wo Gott sein möchte und wo Gott sich zeigen kann. Eine, die Annahme, ja, auf der so ein bisschen auch alles beruht, was ich gleich auch noch sage, ist, ne, diese Vorannahme, dass Gott sich am Kreuz zeigt in Jesus. Ja, Gott zeigt sich in Jesus am Kreuz. Und das möchte ich nicht nur, um den Gedankengang ein bisschen transparent zu machen, sagen, sondern ich mache das deutlich, weil ich glaube manchmal, oder zumindest ging es mir so, dass es wichtig ist, auch manchmal mit einer gewissen Distanz diese Aussage nochmal anzugucken. Ja, ich bin christlich auch aufgewachsen und mir ist irgendwie diese Aussage in Fleisch und Blut übergegangen. Na klar zeigt sich Gott am Kreuz in Jesus und Gott stirbt am Kreuz für uns. Ja, ist so eine Aussage, mit der bin ich aufgewachsen und die ist vielleicht auch dem einen oder anderen und ganz in Fleisch und Blut übergegangen. Und manchmal kann es, glaube ich, helfen, nochmal auch mit einer gewissen Distanz drauf zu gucken. Ja, was heißt das genau, was da eigentlich am Kreuz passiert oder was hinter dieser Aussage steckt? Gott zeigt sich in Jesus am Kreuz. Ja, wir kennen das Kreuz hier, es hängt hier als so ein, als ja auch das christliche Symbol schlechthin. Es hat, glaube ich, so viele verschiedene Perspektiven. Ich habe von Tobi gehört, ihr habt auch vor, vielleicht, oder in den letzten Wochen auch immer wieder schon vom Kreuz gehört. Und heute möchte ich auch eine spezielle Perspektive euch nochmal drauf zeigen. Aber wie gesagt, für mich war es wichtig, auch nochmal erst einen Schritt zurückzugehen, nochmal zu schauen, was heißt das? Gott zeigt sich in Jesus am Kreuz. Ja, an diesem Folterinstrument in der Antike. Ja, ich habe das noch nie miterlebt, ja, persönlich, dass jemand gekreuzigt wurde. Ja, wenn man sich das vorstellt, passiert ein Mord. Ja, Soldaten nageln oder binden Jesus an dieses Holz fest, schlagen Nägel durch seine Körperteile und wir behaupten ernsthaft, in diesem Mord zeigt sich Gott. Ich finde, das ist schon auch eine ganz schön besondere oder steile Aussage. Ja, ein Beispiel, was es für mich so ein bisschen mir näher gebracht hat, mir das vielleicht ein bisschen vorzustellen, was diese Aussage bedeutet ist. Ja, vielleicht stellt euch vor, ihr geht durch die Fußgängerzone und seht eine obdachlose Person am Rand sitzen und eine Gruppe Jugendlicher geht auf diese Person zu und schlägt diese obdachlose Person, tritt ihr ins Gesicht und wir behaupten, in dieser Situation zeigt sich Gott. In dieser Grausamkeit, in dieser Ungerechtigkeit, die da passiert. Und ich glaube, genau das ist das, was Menschen tatsächlich auch erleben oder erlebt haben, dass sich in Ungerechtigkeit Gott zeigen kann. Es gibt krasse Geschichten auch, gerade aus zum Beispiel Auschwitz, ja, wo Überlebende berichten, wie Menschen in dieser Grausamkeit Gott erlebt haben, in Kindern, die erhängt wurden, wahrgenommen haben, wow, Gottes Gegenwart ist nicht weg, sondern ist hier in der eine Verbindung gesehen haben von dem Rauch, der aus den Schornstein aufgestiegen ist, wo sie gemerkt haben, Gott ist auch hier. Ja, sie haben diese Verbindung gesehen zur Wolkensäule, die ihnen Hoffnung gemacht hat zu sehen, auch Gott ist hier, selbst an diesen schlimmsten Orten zeigt sich Gott. Und ich glaube, dass auch das sichtbar werden kann, wenn wir diesen Gedanken vom gottverlassenen Gott nochmal an drei Stellen am Kreuz aufgreifen. Ich glaube, der gottverlassene Gott, dieser Gedanke zeigt sich erstmal im Verlassenheitsschrei, ja, den kennen wir. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ruft Jesus am Kreuz. Und das ist so der erste Hinweis darauf, ja, wo wir sehen können, okay, erlebt Gott hier oder erlebt Jesus hier tatsächlich selber diese Gottverlassenheit. Ihr könnt gerne die nächste Folie machen. Jetzt kommt es auch. Die Verlassenheit zeigt sich im Verlassenheitsschrei. Ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und eine erste Ebene von diesem Verlassenheitsschrei von Jesus ist, glaube ich, natürlich die Verbindung zu Psalm 22. Ja, das sind ja Worte, die auch wir im Psalm 22 schon wieder finden, dass hier jemand eine Situation erlebt hat, wo er sich von Gott verlassen fühlt, ja, ausschreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, wo bist du? Und Jesus greift diese Worte von diesem Psalmbeter auf, greift diese Worte auf, die Menschen schon über viele Jahrhunderte auch immer wieder gebetet haben. Und Jesus macht sich eins mit unserem Gebet, wo auch wir diese Frage haben, Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, wo bist du? Gott, ich kann dich nicht sehen. Und so können wir, glaube ich, sagen, dass der Schrei nach Gott, wie er am Kreuz sichtbar wird, der Schrei nach Gott selbst hier zum Schrei Gottes wird. Gott selbst schreit diese Frage, glaube ich, mit uns mit. Wo bist du? Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das ist eine Perspektive auf das Kreuz, ja. Und oder auf diesen Verlassenheitsschrei von Jesus. Und die zweite Frage, ne, die sich natürlich uns stellt, ist, der durchlebt, ist das irgendwie überhaupt theologisch denkbar? Ja? Kann Gott von Gott verlassen werden? Ich mache euch einen ganz kurzen Gedankengang, wie ich das sehen würde, wenn das zu kompliziert ist. Ist völlig okay, ich fasse es gleich nochmal einfach zusammen. Ja? Aber ich würde sagen, ich glaube schon, dass das passieren kann, dass wir in der Dreieinigkeit sagen können, Gott durchlebt hier die Gottverlassenheit. Ja? Der Sohn stirbt am Kreuz, durchlebt diese Gottverlassenheit, er drückt die aus in dem Verlassenheitsschrei. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater durchlebt einen unglaublichen Schmerz in dem Moment, wie er sieht, dass der Sohn stirbt. Ja, ein Vater durchlebt den Schmerz, wie sein Sohn stirbt. Aber ich glaube, der Heilige Geist ist es, der gleichzeitig beides aber auch verbindet und zusammenhält. Ja, in dieser gegenseitigen Liebe, die deutlich wird, diese Sehnsucht vom Sohn nach dem Vater in dem Schmerz, den der Vater gegenüber dem Sohn empfindet. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie wir innerhalb der Dreieinigkeit das tatsächlich denken können, dass Gott hier im Jesus von Gott selber Verlassenheit erlebt, dass Gott Gottverlassenheit durchlebt am Kreuz. Das ist ein bisschen die komplizierte Variante vielleicht. Nochmal einfach zusammengefasst, was ich sagen würde. Der gottverlassene Gott, was dieser Gedanke ausdrückt. Ich glaube, es drückt aus, dass Gott gleichzeitig am Kreuz oder dass Gott in sein Gegenteil kommt. Ja, Gott kommt in einen aus unserer Sicht gottverlassenen Moment am Kreuz. Gott kommt in sein Gegenteil. Gott kommt in die Situation hinein, wo wir ihn vielleicht gar nicht vermuten würden. In dieser Grausamkeit am Kreuz, da zeigt sich Gott. Und ich glaube, dass das auch für unser Leben gilt. Gott kommt, möchte hin, oder diese Kreuzsituation für noch viel mehr steht, ja, für allgemeine Situationen steht, wo wir grausame Momente erleben. Aber Gott ist auch in diesen Situationen. Es gibt keinen Moment mehr, wo Gott nicht sein kann, weil Gott in diese tiefsten Tiefpunkte des Lebens hinabgekommen ist, in diese gottverlassenen Situationen, diese gottverlassenen Momente, in das Sterben, in das Leiden, in diese Ungerechtigkeit. Ein anderes Bild, was diese paradoxe Situation so ein bisschen widerspiegelt, ist, glaube ich, das Bild von der Finsternis, die am Kreuz beschrieben wird. Ja, zum Beispiel Markus 15, wo eine dreistündige Finsternis beschrieben wird, die am Kreuz erlebt wird. Und ich glaube, es drückt zwei Sachen aus, diese Finsternis, die aber, glaube ich, beide auch wahre Punkte ausdrücken. Ja, Finsternis, einmal das, was, glaube ich, leicht zugänglich ist, ja, Gottes Abwesenheit ausdrückt. Ja, wenn wir auch gerade an die Worte von Johannes denken, ja, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, dann ist hier die Situation am Kreuz so beschrieben, dass es auf einmal dunkel wird. Ja, Gott zieht sich zurück, es ist eine gottverlassene Situation. Das wird auf der einen Seite, glaube ich, mit dieser Finsternis ausgedrückt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, dass es aber auch dem jüdischen Verständnis entspricht, dass Finsternis oder Dunkelheit auch genau für eine geheimnisvolle Anwesenheit Gottes stehen kann. Das finden wir zum Beispiel am Berg, ja, wo Mose und die Israeliten sind und wo Gott in dieser dunklen Wolke über diesem Berg steht, ja, mit seiner Anwesenheit, wo wir das zum Beispiel finden in 2. Mose 20, wo geschrieben wird, das Volk hielt sich in der Ferne auf und Mose näherte sich der dunklen Wolke, wo Gott war. Ja, ich glaube, im jüdischen Denken war das immer wieder präsent, dass Gott sich auch gerade in Dunkelheit offenbaren kann. Zum Beispiel auch dann bei der Tempeleröffnung. Ja, da lesen wir das, wie die Wolke Gottes den Tempel erfüllte und Salomo dann betet, Gott hat gesagt, dass er im Wolkendunkel wohnen will. Und so ist, glaube ich, diese Finsternis auch ein Hinweis darauf, dass wir am Kreuz beides finden, ja, dass sowohl auf der einen Seite es diese Erfahrung gibt von, es ist eine absolut gottverlassene, dunkle Situation und gleichzeitig sich aber in diesem Dunkel auch die Anwesenheit Gottes zeigt. Gott ist da und genau in diesen dunklen Momenten kann sich Gottes Gegenwart zeigen. Ein dritter Punkt, wo ich darauf hinweisen will, mit dem Blick auf den gottverlassenen Gott am Kreuz, ist der Tempel. Und zwar lesen wir das in drei Evangelien gezeigt, wie der Tempelvorhang zerreißt. Ihr kriegt den Tempel gleich bestimmt auch noch hier vorne. Und zwar zerreißt dieser Tempelvorhang, ja, und ich glaube, das ist ganz spannend. Ja, wenn wir uns diesen Tempel vorstellen, ja, es gab diesen Vorhang zwischen diesem kleinen Raum, dem Allerheiligsten, wo wirklich buchstäblich Gott wohnte, ja, war die Hoffnung und der Glaube, Gott wohnt in diesem Allerheiligsten. Es war eigentlich immer abgetrennt durch diesen Vorhang zum Rest des Tempels, zum Rest letztlich der Menschheit, der Gläubigen, dem Volk Israel, wo nur einmal im Jahr es dem Hohenpriester gestattet war, reinzugehen. Dieser Tempelvorhang zerreißt in dem Moment auch, unterstreicht, glaube ich, was am Kreuz passiert. Es unterstreicht, dass der Weg frei ist, ja, dass es diese Trennung eben nicht mehr gibt, sondern dass Gott sich sogar reinbegibt in oder unter die Menschen begibt. Ja, also, glaube ich, diese Bewegung, die man darin sehen kann, Gott ist aus dem Tempel raus, dass es eben Gott nicht mehr nur auf diesen Raum im Allerheiligsten betreffend ist, sondern Gott zieht ein in die Welt, Gott zieht ein sogar an das Kreuz und in diese tiefsten Momenten, sodass es keinen Ort mehr geben kann, wo Gott nicht ist. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive, die für mich deutlich wird, die dann Paulus letztlich unterstreicht, ja, mit seinen Worten oder mit seiner Zusammenfassung, glaube ich, von dem, was im Kreuz auch passiert, wo er mit ganz kunstvollen Worten beschreibt, Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm, also hier ist die Rede von Jesus, in Jesus wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz. Ich glaube, dieser zerrissene Vorhang, der unterstreicht es nochmal, dass Gott Frieden machen will mit der Welt. Dass dieser trennende Vorhang ist aufgehoben und das unterstreicht das Kreuz, das unterstreicht der gottverlassene Gott am Kreuz. Gott kommt hinein in selbst die gottlosen, gottverlassenen Situationen, die wir uns vorstellen können und ist auch da präsent, sodass es keinen Ort mehr geben kann, wo Gott nicht ist. Und das ist für mich die Kernerkenntnis gewesen, worüber ich echt staune, dass Gott eben nicht nur ein Gott ist, der sich in den Höhen zeigt und im Schönen und im Wahren und im Guten, da ist Gott, keine Frage, im Schönen, im Wahren, im Guten ist Gott, sondern Gott zeigt sich nämlich, glaube ich, auch genauso im Hässlichen, im Grausamen, im Schmerz und an den Tiefpunkten des Lebens. Ja, sodass wir sagen können, Gott ist nicht nur ein Gott der Wunder, sondern Gott ist auch ein Gott der Wunden. Das war für mich, was ich neu am Kreuz in den letzten Wochen erkennen durfte. Ja, Gott ist ein Gott, der in den Wundern ist, aber auch ein Gott, der in den Wunden ist. Und vielleicht ist es für jemanden hier heute auch ein Zuspruch. Ja, vielleicht ein Zuspruch nicht in dem Sinne, dass ich das irgendwie jemandem aufdrücken will, aber vielleicht resoniert da irgendwo was in dir, wenn du diese Botschaft hörst. Ja, wo es geht ja absolut gar nicht darum, wenn wir sagen, Gott ist in dieser Botschaft oder ist in diesem gottverlassenen Moment am Kreuz irgendwie das Leid zu verherrlichen. Ja, das wäre absolut gar nicht die Pointe, die auf dich abziehen würde. Es geht nicht darum, das Leid zu verherrlichen, nur weil Gott da drin ist. Aber es kann eine Botschaft sein, die vielleicht auf Trost stoßen kann, ja, zu sagen, es tröstet zu wissen, auch Gott ist in diesen Leidssituationen da, er ist bei mir, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht da sein kann, wo Gott nicht bei mir sein kann. Ja, es geht dann quasi, wir kamen daher zu sagen, ja, diese Frage, warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Gott, wo bist du? Gott selber schreit diese Frage mit uns mit. Gott selber hat diese Frage gestellt und kann diese Frage, glaube ich, auch mit uns schreien. Er möchte mit uns sich an unsere Seite stellen. Das Kreuz ist eine Botschaft, ein Symbol dafür, dass Gott sich zu uns stellt, auch an die Tiefpunkte unseres Lebens, auch da, wo wir Erfahrungen machen, die vielleicht für uns auf den ersten Blick gottlos werden. Gott schreit diese Frage mit, Gott tritt im Kreuz an unsere Seite in allen Punkten des Lebens. Und ich glaube, es bringt echt für mich auf jeden Fall einen Perspektivwechsel bei dieser großen Frage auch, bei dieser großen Theodizee-Frage. Ja, warum lässt Gott Leid zu? Ja, wir versuchen viel vielleicht drüber nachzudenken, zu diskutieren, Antworten darauf zu kriegen. Ich habe noch nicht so viele schlüssige Argumentationen zu dieser Frage letztlich gehört, die wirklich standhalten können. Aber ich glaube, ein Perspektivwechsel durch diesen Blick vom gottverlassenen Gott am Kreuz kann sein. Gott schreit diese Frage, warum, mein Gott, lässt du das zu? Warum lässt du das Leid hier zu? Gott schreit diese Frage selber mit uns mit. Gott macht sich eins mit dieser großen Frage, wo bist du, warum lässt du das zu? Warum passiert das hier? Ich kann dich nicht sehen. Warum hast du uns verlassen? Gott schreit diese Frage selber mit. Vielleicht ist das eine Perspektive, wie wir gleich nach dem Abendmahl, oder gleich noch nach einem Lied das Abendmahl feiern können. Genau mit diesen Punkten, wo vielleicht Gott dir heute Morgen zusprechen darf, dass er ein Gott ist, der da ist. Ich weiß nicht, vor welchen Herausforderungen oder in welchen Situationen vielleicht sich gerade jemand befindet, der sagt, ich erlebe gerade wie so einen Moment, wo ich mich von Gott verlassen fühle, wo ich Gott nicht sehen kann. Oder vielleicht auch im Rückblick auf etwas, was ihr schon erlebt habt, ja, wo deutlich wird oder wo irgendwie auch die Frage war, boah, wo war Gott in dieser Situation? Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, heute im Rückblick nochmal zu erkennen, auch in den Gottverlassensmomenten, die ich vielleicht schon in meinem Leben erlebt habe, auch da möchte Gott präsent sein, auch da kann Gott präsent sein. Für mich ist es auch mit dem Blick nach vorne gerichtet, absolut eine Perspektive, die mich hoffnungsvoll stimmt, ja, dass es keinen Ort mehr geben kann, wo Gott nicht sein kann. Das lässt mich, ja, oder ne, wenn Gott sogar dahin gegangen ist, wo er eigentlich nicht ist, wenn Gott hineingegangen ist in diese Abgründe des Lebens, ja, in das Leiden, wenn Gott in das Sterben hineingegangen ist, dann gibt es keinen Ort mehr, wo Gott nicht sein kann. Dann kann Gott überall zu finden sein. Und das lässt mich einfach hoffnungsvoll sein, auch im Blick auf die Zukunft. Ja, es lässt mich hoffnungsvoll sein, dass das wahr werden wird, dass Gott, dass es sichtbar wird, dass das mit der Auferstehung passiert, auch in Zukunft passieren wird, ja, dass wir das sehen werden, dass Gottes Gegenwart alles in allem sein wird, wie wir es im Korintherbrief sehen. Ja, ich glaube, das ist die große Hoffnung, die für mich daraus resultiert, dass Gott alles in allem sein kann und sein wird. Das löst bei mir die Hoffnung aus, dass diese Zusage aus der Offenbarung wahr werden wird, dass Gott tatsächlich jede Träne von jedem Auge abwischen wird, weil er der Gott ist, der da ist. Und es lässt mich hoffen, dass dieser Ruf, den Jesus ja auch am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, dass dieser Satz auch wahr ist. Ja, es ist vollbracht, weil Gott der Gott ist, der da ist, jetzt, im Gestern, im Heute und in alle Zukunft. Wir werden jetzt noch ein Lied hören und dann ins Abendmahl übergehen, wo wir genau diese Gedanken mit reinnehmen dürfen. Gott ist ein Gott, der da ist, der hineingekommen ist in die tiefsten Tiefpunkte unseres Lebens, in die tiefsten Tiefpunkte der Welt und der da ist, da sein wird für heute und für alle Zeiten.